Eine Reise, hat Michael gesagt, die ich euch mitnehmen möchte. Und zwar freue ich mich wirklich sehr auf diese Predigtreihe, die ich da so sehe, die da kommt. Also ich habe festgestellt, es kann nicht nur eine Runde geben, weil es einfach zu viel ist. Es geht, wie gesagt, ums Evangelium. Und ich freue mich, weil das eine Sache ist, die Gott mir einfach total wichtig gemacht hat und immer neu wichtig macht, was das wirklich heißt, was da in dieser guten Nachricht wirklich drinsteckt. Und das Zweite ist, ich freue mich, weil wir Bilder bekommen werden. Ihr Bilder bekommen werdet, die, ich glaube, dass sie sehr hilfreich sind, um diese geistlichen Wahrheiten irgendwie greifen zu können. Und diese Bilder stammen aus dem Alten Testament. Es wird um das Buch Exodus vor allen Dingen gehen und dann geht es noch ein bisschen weiter, denke ich. Einige sagen, dass das Alte Testament ein Bilderbuch des Neuen Testaments ist, also ein Bilderbuch der neutestamentlichen Lehre eigentlich. In 1. Korinther 10, Vers 11 heißt es, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, und damit sind die Israeliten gemeint, das Volk Israel, alle diese Dinge sind Vorbilder. Und ich habe so ein bisschen was an Literatur auch gelesen und ich möchte euch das einfach auch kurz zeigen, weil ich es, glaube ich, empfehlen kann. Ich habe noch nicht alles komplett durch, aber eins, was so ein bisschen als Grundlage auch liegt, wo diese Bilder erklärt sind, ist dieses hier, Überrascht von Furcht, von Nata, der es geschrieben hat. Und das zweite in der Reihe, sehr ähnlich, Überrascht von Liebe. Und ich glaube, ich kann sie beide wirklich auch schon mal empfehlen, auch wenn ich dieses hier, wie gesagt, noch nicht ganz durch habe. Wer sich also näher damit beschäftigen möchte, weil man kriegt eben nicht alles rein an so einem Sonntag. Und dann gibt es noch eins, was mich auch bewegt hat. Das ist von Frank Viola, Urschrei heißt es. Gottes Herzensanliegen seit ewigen Zeiten. Auch da sind so ein paar Sachen raus. Genau. Und dieses wird wahrscheinlich dann erst ab nächster Woche oder in 4 Wochen kommen, wo es nochmal um Götzen geht. Entlarve Götzen, der Kampf um dein Herz. Spannende Titel auch schon mal. Sind auszuleihen bei mir, wenn ich sie alle durch habe. Ja, also ich wünsche dir sehr, dass dir auch dadurch, und das ist noch so ein Nebeneffekt, der passieren kann, du einfach nochmal Freude bekommst, auch am Lesen des Alten Testaments, weil da auch so viel mehr noch drin steckt. Und vielleicht machst du das auch nebenher, du liest einfach die Storys nochmal zu Hause, und es kann sehr gut sein, dass auch während dieser Zeit der Predigten Gott dir etwas ganz anderes noch zeigt und deutlich macht, als das, was ich jetzt hier sonntags morgens sage. Wie schön, dass Gott nicht abhängig ist von dem, was ich nur rede und dass das Einzige ist, was er dir sagen kann. Du brauchst sowieso den Autor von diesem Buch, um es zu verstehen. Und darum bete ich wirklich, dass der Heilige Geist dir hilft, das zu verstehen, was er dir sagen möchte. Mag sein, dass du heute da bist und du kennst dieses Buch eigentlich noch gar nicht, hast noch gar nicht viel drin gelesen. Und wenn wir dann einsteigen in 2. Mose und wir werden nicht jede Geschichte im Detail betrachten, dachten wir, wir geben einen kurzen Überblick mit einem Video von Bible Project. Die haben sich das vorgenommen, jedes biblische Buch zu erklären, findet man bei YouTube. Und wir haben gedacht, wir spielen das eine ab, wo es um diesen Exodus, um das 2. Buch Mose geht, die ersten 18 Kapitel. Und das startet jetzt mal den kurzen Überblick über das, was uns an Geschichte da als Grundlage liegt.
Das Buch Exodus. Als das 2. Buch der Bibel erzählt es die Fortsetzung vom vorherigen Buch Genesis. Genesis endete damit, dass Abrahams Enkel Jakob seine große Familie von 70 Personen nach Ägypten gebracht hatte. Jakobs 11. Sohn Josef war als stellvertretender Herrscher über Ägypten eingesetzt worden und hatte seine ganze Familie während einer Hungersnot gerettet. Daraufhin bot der Pharao, der König von Ägypten, der Familie an, an diesem sicheren Ort wohnen zu bleiben. Und so starb Jakob schließlich in Ägypten und später Josef und alle seine Brüder ebenfalls. Etwa 400 Jahre später beginnt die Geschichte von Exodus. Der Name bezieht sich auf die Ereignisse, von denen wir in der ersten Hälfte des Buches lesen. Israels Auszug aus Ägypten. Die zweite Hälfte erzählt dann von dem, was am Berg Sinai geschieht. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die erste Hälfte. Jahrhunderte waren vergangen und die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich und bevölkerten das Land. Diese Zeile erinnert ganz bewusst an den Segen, den Gott allen Menschen im Garten Eden gegeben hatte. Und es erinnert uns an die große Geschichte der Bibel bis hierher. Die Menschen hatten Gottes Segen durch Sünde und Rebellion verspielt. Und so erwählte Gott Abrahams Familie, um durch sie den Segen für die ganze Welt wiederherzustellen. Aber der neue Pharao sieht Israel nicht als Segen. Er denkt sogar, dass diese wachsende Gruppe von israelischen Immigranten seine Macht gefährdet. Und genau wie in Genesis rebelliert die Menschheit gegen Gottes Segen. Hier ist es der Pharao, der versucht, die Quelle von Gottes Segen zu zerstören, die Israeliten. Er versklavt sie brutal durch Zwangsarbeit und befiehlt, dass alle israelischen Jungs im Nil ertränkt werden sollen. Dieser Pharao ist der schlimmste Charakter in der Bibel bis hierher. Sein Königreich verkörpert die menschliche Rebellion gegen Gott. Der Pharao hat die Definition von Gut und Böse so sehr seinen Bedürfnissen angepasst, dass er sogar die Tötung von unschuldigen Kindern als gut empfindet. Damit ist Ägypten schlimmer geworden, als es Babel im Buch Genesis war. Und so schreit Israel nach Hilfe und Rettung vor dem neuen Babylon. Und Gott antwortet. Zuerst schlägt Gott den Pharao mit seinen eigenen Waffen, als eine israelische Mutter ihren Sohn in den Nil wirft, allerdings in einem Korb. Der Junge treibt so in Sicherheit, direkt zur Familie des Pharaos. Er wird Mose genannt und er wird letztlich der Mann sein, den Gott gebraucht, um die Bosheit des Pharaos zu besiegen. In der berühmten Geschichte vom brennenden Busch begegnet Gott Mose und beauftragt ihn, zum Pharao zu gehen und die Befreiung der Israeliten einzufordern. Gott sagt Mose voraus, dass der Pharao sich widersetzen wird und Gott deshalb sein Gericht über Ägypten bringen wird, in Form von Plagen. Außerdem sagt Gott, dass er das Herz des Pharaos verhärten wird. Damit befinden wir uns im nächsten Hauptteil der Geschichte, die Konfrontation zwischen Gott und dem Pharao. Was bedeutet das jetzt, wenn Gott sagt, dass er das Herz des Pharaos verhärtet? Es ist super wichtig, dass wir diesen Abschnitt sehr genau lesen und die Reihenfolge beachten. In der ersten Begegnung von Mose und dem Pharao lesen wir einfach, dass das Herz vom Pharao hart wurde. Es gibt keinen Hinweis, dass Gott irgendetwas getan hat. Als Antwort sendet Gott die ersten 5 Plagen und jede davon attackiert den Pharao und einen seiner ägyptischen Götzen. Und jedes Mal bietet Mose dem Pharao die Möglichkeit an, sich zu demütigen und die Israeliten gehen zu lassen. Aber nach jeder Plage lesen wir, dass der Pharao selbst sein Herz verhärtet oder dass sein Herz härter wurde. Er tut das zuerst ganz bewusst und erst später bei den letzten 5 Plagen lesen wir, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet. Der Punkt scheint folgender zu sein. Obwohl Gott weiß, dass der Pharao seinen Willen ablehnen wird, bietet Gott ihm immer wieder die Chance, das Richtige zu tun. Am Ende ist der Pharao aber so böse, dass es kein Zurück mehr gibt. Sogar seine eigenen Berater meinen, dass er den Verstand verloren hat. Und an diesem Punkt übernimmt Gott und nutzt die bösen Pläne des Pharao, um seine eigenen Ziele der Erlösung zu erreichen. Gott lockt den Pharao in seinen Untergang und rettet dabei sein Volk. Genau das passiert als nächstes. Die letzte Plage geschieht in der Passahnacht. Dort dreht Gott den Spieß um. So wie der Pharao die Söhne Israels tötete, wird Gott die Erstgeborenen der Ägypter mit einer letzten Plage töten. Aber im Gegensatz zum Pharao bietet Gott einen Ausweg an, durch das Blut des Lammes. Hier stoppt die Geschichte und erklärt im Detail, was das jährliche Passahfest bedeutet. In der Nacht, bevor Israel aus Ägypten zog, opferten die Israeliten ein junges, fehlerloses Lamm und bestrichen mit dem Blut die Türpfosten ihres Hauses. Passa bedeutet vorübergehen. Und als die göttliche Plage kam, ging sie immer dort vorüber, wo ein Haus mit dem Blut des Lammes bedeckt war. Und der Sohn wurde verschont. Seitdem wiederholen die Israeliten Jahr für Jahr das Passa, um sich so an Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu erinnern und sie zu feiern. Der Pharao blieb aber stolz und rebellisch. Er verliert deshalb seinen Sohn und ist letztlich gezwungen, die Israeliten ziehen zu lassen. Die israelitischen Sklaven ziehen also aus Ägypten aus. Allerdings ändert der Pharao schon kurz darauf seine Meinung und jagt mit seinem Heer den Israeliten nach für einen letzten großen Showdown. Als die Israeliten sicher durch das Wasser marschieren, stürzt sich der Pharao in seinen eigenen Untergang. Die Exodus-Geschichte endet hier mit dem ersten Lobpreislied der Bibel. Es heißt das Lied des Meeres. Und die letzte Zeile ist ein Bekenntnis, dass der Herr als König regiert. Das Lied erzählt auf poetische Art und Weise, worum es bei Gottes Königreich geht. Es geht um Gottes Mission, wie er dem Bösen in dieser Welt entgegentritt und wie er alle erlösen will, die an das Böse versklavt sind. Gott wird sein Volk ins verheißene Land bringen und dort mitten unter ihnen mit seiner göttlichen Gegenwart wohnen. Diese Geschichte zeigt, wie es aussieht, wenn Gott König über sein Volk wird. Nachdem das Volk Israel das Lied gesungen hat, nimmt die Geschichte eine krasse Wende. Die Israeliten wandern auf dem Weg zum Berg Sinai durch die Wüste. Dabei sind sie so hungrig und durstig, dass sie anfangen, Gott und Mose zu kritisieren, dass die sie überhaupt gerettet haben. Sie sehnen sich nach der guten alten Zeit in Ägypten. Das ist echt verrückt. Doch Gott versorgt sie gnädigerweise mit Wasser und Essen, mitten in der Wüste. Diese Geschichten werfen dunkle Schatten voraus und man fragt sich, kann es sein, dass Israels Herz genauso hart ist wie das Herz des Pharaos? Wir werden sehen. Aber für den Moment ist das erstmal der erste Teil vom Buch Exodus. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen.
Ja, also heute dieser Auszug aus Ägypten, das ist so die Grundlage, auch geistlich gesehen die Grundlage von dem, was wir in den nächsten Wochen dann auch noch erleben werden. Also wahrscheinlich wird es nächste Woche dann schwerpunktmäßig um die Wüste gehen und in 4 Wochen dann auf nach Kanaan. Denn das ist ja das Ziel. Kanaan ist so beschrieben als das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und es ist das heilige Land, das Land der Verheißung. Und das ist Gottes Herzenswunsch wirklich für jeden Menschen. Der möchte uns befreien, um zu leben. Und raus aus Ägypten, auf nach Kanaan. Und ich merke immer mehr, ich habe wirklich Sehnsucht nach diesem geistlichen Kanaan, nach diesem Land, in dem Gott regiert und in dem es wirklich ja, alles gibt, was wir brauchen und ja, wir mit ihm zusammen sind. Genau, und auf der Station und auf dem Weg werden wir ja sehen, dass leider viele Menschen irgendwie dazwischen hängen geblieben sind. Also entweder noch in Ägypten sind oder irgendwie auf dem Weg zwischen Ägypten und Kanaan stecken geblieben sind. Und ja, vielleicht zeigt Gott dir, wo du stehst, was dein nächster Schritt ist. Seid ihr bereit? Es geht nämlich dann los. Und ich bin gespannt, wo wir landen. Was ist an Ägypten eigentlich so schlimm? Das Volk Israel lebt in Ägypten unter der Herrschaft des Pharao. Der Pharao, der sie unterdrückte. Und Ägypten steht für das System dieser Welt. Es repräsentiert Schätze dieser gegenwärtigen Welt, Konsumdenken, Gier, Kommerz, Vergötzung des Vergnügens, ja, Spaß, Image, das, was in dieser Welt einfach zählt. Und jetzt könnte man sagen, es ist noch nicht so schlimm, oder? Das Problem ist, Ägypten ist Sklaverei. Und es hat einen Herrn, der es nicht gut meint mit seinen Bewohnern. Ägypten ist die Stadt der Gebundenheit. Und der Nathan sagt in seinem Buch, ein Mensch, der in Ägypten ist, der klopft Steine für einen fremden Herrn, der es nicht gut mit ihm meint. Dieser Herr wird dich unterdrücken und aussaugen, bis aufs Blut. Das ist das, was Satan möchte. Dieser Fürst dieser Welt, der möchte, dass du gefangen bist. Womit ist ihm ziemlich egal, wo du gefangen bist. Aber Hauptsache gefangen und nicht in der Nähe Gottes. Da kommen wir dann bei den Götzen, glaube ich, nochmal drauf. Also das, was die Israeliten in Ägypten auch erleben, ist, sie sind eigentlich Götzendiener. Man denkt ja manchmal, die Ägypter sind eigentlich die Schlimmen und das Volk Israel, das wird da einfach nur unterdrückt. Aber das Volk Israel ist natürlich nach 400 Jahren in Ägypten genauso Götzendiener wie die Ägypter selbst auch. Und viele Götzen nehmen uns gefangen in dieser Welt. Und Gott möchte Menschen befreien. auch wenn sie das vielleicht gar nicht verstehen, dass sie gefangen sind. Auch wenn sie gar nicht sehen, in welchem Zustand sie unterwegs sind. In 2. Mose 6, Vers 5. Da steht, Gott sagt, auch ich habe gehört die Wehklage der Israeliten, die die Ägypter mit Frondienst beschweren, und habe an meinen Bund gedacht. Gott hat gehört, dass die Israeliten geseufzt haben unter der Last. Und ich habe irgendwie immer so im Hinterkopf gehabt und irgendwie so verstanden, naja, Gott hört das Schreien der Israeliten nach Befreiung. Aber das ist spannend, dass da gar nichts von steht. Die Israeliten schreien gar nicht nach Gott, sie seufzen und klagen einfach unter der Bedrückung, unter dieser ganz vielen Arbeit. Und dennoch sagt Gott, dennoch verkündigt Gott ihnen, dass er sie retten will. Ich habe an meinen Bund gedacht. Und dann heißt es auch noch, dass Mose zu den Israeliten kommt. Und er sagte das zu den Kindern Israels, also diesen Plan Gottes, dass er sie retten möchte. Und Vers 9, 2 Vers 9 kann man lesen, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Gottes Motivation zur Rettung ist nicht dein Hilfeschrei, ist nicht dein Gutsein. Die Israeliten waren, wie gesagt, Götzendiener, genauso wie die Ägypter auch. Gottes Motivation für seinen Rettungsplan ist einzig und allein seine Liebe. Und das ist eine einseitige Liebe. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Grundlage verstehen. Gott kommt nicht, weil wir besonders gut wären, sondern Gott kommt, weil er liebt. Römer 5, Vers 8, der Römerbrief ist übrigens so ein bisschen so dieses, ja, an vielen Stellen das Lehrbuch zu dem, was in Exodus geschieht. Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Da kommt Gott. Und wie sieht sein Rettungsplan aus? Und da landen wir an dieser ersten wichtigen Station. Man kann da in 2. Mose 12 von lesen, von dem Passa. Und ganz zu Beginn, bevor diese Anordnung zu dem Passa gegeben werden, steht die ersten zwei Verse, der Herr redete zu Mose und Aaron im Lande Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Spannend, da wird eine neue Zeitrechnung eingeführt. Und tatsächlich ist das, dieses Passa, ist dieser stellvertretende Tod eines Lammes für die Schuld des Volkes, ist der Staat für Israel ist die Grundlage für alles. Wir haben das gerade schon gehört, dieses Passa, Pessach heißt so viel wie vorübergehen. Überall dort, wo die Israeliten das Blut eines Lammes an die Türpfosten gestrichen haben, dort wurden sie vom Gericht Gottes verschont. Jesus Christus ist unser Passalamm. Das ist die Grundlage. 1. Korinther 5, Vers 7. Denn unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Und es gibt noch viele weitere Stellen. Gott richtet, absolut gerecht, aber er richtet einen anderen an unserer Stelle. Alles Böse in dieser Welt nimmt dieser auf sich und mit seinem Sieg am Kreuz nimmt er dem Tod die Macht. Das ist die Grundlage für den christlichen Glauben. Das ist das Kreuz. Gott rechtfertigt durch den Tod von Jesus. Der eine gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Gott selbst gibt sich für dich hin. Und wenn du das annimmst im Glauben, dann wirst du gerettet. Und das ist das, was die Israeliten auch gemacht haben. Dieses Blut an die Türpfosten gestrichen und sie haben sich nicht auf dieses Blut konzentriert, sondern es war einfach die Verheißung Gottes und sie haben es im Glauben angenommen und Gott hat alle, die das geglaubt haben, gerettet. Dieses Erlösungswerk von Jesus ist die Grundlage. Und das Passafest, das wird ja bis heute gefeiert, von den Israeliten tatsächlich auch noch. mit einem Unterschied: Die Israeliten müssen nicht mehr heute das Blut an die Türpfosten streichen. Das ist ein für alle Mal vergossen und geschehen. Es ist vollbracht. Und mit dem Abendmahl, was wir regelmäßig feiern, erinnern wir uns auch an unser Passahlamm, an die Erlösung durch das Kreuz. Und indem wir das feiern, nehmen wir das im Glauben an. Das ist was, was im Herzen geschieht. Das Problem: Viele Christen haben, glaube ich, schon das Passa gefeiert. Sie haben die Erlösung durch das Blut Christi schon einmal im Glauben angenommen, aber vielleicht haben sie nicht wirklich verstanden, dass es nicht nur um die Befreiung von etwas geht, sondern auch um die Befreiung zu etwas. Es geht eben nicht nur um Tod, sondern es geht auch um Auferstehung. Und das wird uns in diesen Predigten immer wieder beschäftigen. Das Ziel ist nämlich Kanaan. Und um dorthin zu kommen, braucht es jetzt die nächste Station. Dieser Durchzug durch das Rote Meer. Und der Durchzug durch das Rote Meer steht für die Taufe. Kurz nachdem das Volk Israel aus Ägypten raus war, kamen ja die Ägypter also wieder hinter ihnen her. Und dann landeten die Israeliten in dieser Zwickmühle. Auf der einen Seite das Meer und auf der anderen Seite das große Heer des Pharao hinter ihnen. Das Rote Meer symbolisiert den Tod. Damals konnte keiner schwimmen. Erst recht nicht, wenn er über 400 Jahre als Sklave geackert hat, hat man keinen Schwimmkurs gemacht. Nata schreibt in seinem Buch, das ist hier dieses Blaue, Überrascht von Liebe: Nachdem Christen zu Christus gekommen sind, befinden sie sich oft in tieferen Gewässern, als sie vorher waren. Auf der einen Seite sehen sie ihre täglichen Sünden und auf der anderen Seite haben sie Angst, dass sie die Gunst Gottes verlieren könnten. Das fand ich nachdenkenswert. Ein Kollege von mir hat vor ein paar Jahren mal gesagt, das ist mir total im Kopf geblieben, er sagt, das größte Problem, was die heutige Christenheit hat, ist fehlende Heilsgewissheit. Und dann lebst du in Angst. Und es ist überhaupt nichts befreit. Das Problem ist bei den Israeliten und vielleicht auch bei uns, sind es, glaube ich, zweierlei. Das eine ist, sie kennen Gott nicht richtig. Und das zweite ist, sie wissen nicht, wer sie in Gottes Augen wirklich sind. Die Israeliten mussten Gott noch einmal anders kennenlernen. Sie kannten Gott bisher noch nicht so gut. Durch das Passa hatten sie Gottes Heiligkeit kennengelernt. Ein Gott, der Sünde hasst. Und diese Erkenntnis ist, glaube ich, auch wichtig. Diese Sündenerkenntnis. Ich weiß nicht, ob du das so klar hast. Ich glaube, das ist tatsächlich auch wichtig, dass du weißt, dass du ohne Jesus hoffnungslos verloren bist. Ich glaube, kein Mensch kann tatsächlich Christ werden, ohne diese Sündenerkenntnis einmal zu haben. Zu erkennen, dass ich von mir selbst aus gottlos bin. Dass nichts Gutes in mir wohnt, wie Paulus das mal sagt. Nichts. Wie Petrus, der erkennt, dass Jesus Gott ist und er fällt auf die Knie und er sagt, geh weg von mir. Du bist heilig und ich bin es nicht. Ich passe nicht zu dir. Das Ding ist, Gott liebt nicht die Identität des Sünders. Diese Identität hasst er, aber Gott liebt dich, er liebt den Menschen. Und Christus hat dir vergeben. Und dann will Gott dir nahe kommen. Und das ist etwas, was die Israeliten also noch nicht verstehen konnten, noch nicht zugelassen haben. Sie wussten es noch nicht, dass Gott sie befreit hat, weil er Gemeinschaft mit ihnen haben möchte, weil sie es ihm wert sind. Du bist es Gott wert. Er hat alles für dich gegeben und er will dir nahe sein. Er ist Immanuel, er ist Gott für dich, Gott mit dir. Und genau das zeigt jetzt Gott seinem Volk. Gott fängt an, für das Volk zu kämpfen. Und er wird ihnen nicht nur helfen zu kämpfen, sondern nein, er würde es kämpfen, er würde es machen, er würde es ganz alleine machen. Ich darf dir das so sagen, Gott ist für dich. Gott ist für dich. Und das Zweite ist, die Israeliten mussten sehen, dass sie selbst eine neue Identität haben. In 2. Mose 15 liest man das erste Lied in der Bibel. Es ist dieser Lobgesang von Mose. Und dort finden wir eine neue Identität. In Vers 13 sagt er, du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast, und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Das Volk, das du erlöst hast. Das Ergebnis von diesem Durchzug durch das Rote Meer ist die Geburt einer neuen Nation. Israel frei von der Macht des Feindes. Und auch wir wurden erlöst. Christ zu werden ist ein Identitätswechsel. Unsere neue Identität ist nicht mehr Sünder, sondern unsere neue Identität ist gerecht und in Christus. In Christus ist deine neue Identität. Es ist spannend, 1. Korinther 10, Vers 2 zu lesen, wie Paulus direkt auf diesen Durchzug durch das Meer Bezug nimmt, indem er etwas sagt, wo die Taufe drin vorkommt. Er sagt, 1. Korinther 10, 1 bis 2, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Die Israeliten wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft. Taufe ist ein Akt der Identifikation mit einer Person oder einem Bereich. Die christliche Taufe ist Identifikation mit Christus. Mit Jesus, das ist das, was wir in der Taufe ganz symbolisch deutlich machen, indem wir untertauchen, mit Jesus gestorben und mit Jesus auferstanden. Ich bekenne offen, dass ich das Böse, womit ich mich vorher eins gemacht habe, was meine Identität war, dass ich das so sehr hasse, dass ich mir selbst gestorben bin. Und das ist die Grundlage. Das ist wichtig, dass wir das sind, dass wir unsere alten Menschen ablegen. Das Begräbnis des alten Menschen ist die Voraussetzung dafür, dass der neue Mensch auferstehen kann. In Galater 3, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Und dieser neue Mensch, diese neue Identität, die ist eben in Christus verankert. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und die Israeliten mussten das, glaube ich, lernen. Sie mussten lernen, dass sie keine Ägypter mehr sind, dass sie keine Sklaven mehr sind. Sie haben eine neue Identität. Von Geburt an ist jeder Mensch ein Sünder. Der David schreibt das mal im Psalm 51, er sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und dann, bevor du deine wahre Identität in Christus finden kannst, musst du verstehen, dass deine alte Identität, also mit Christus, vor über 2000 Jahren an einem Holzkreuz gestorben ist. Sie ist beendet. Wenn du in Christus bist, dann sag dir das ruhig auch nochmal, ich bin nicht mehr in Ägypten. Du bist nicht mehr in Ägypten. Das Rote Meer steht zwischen dir und dem Feind. Das Rote Meer steht zwischen dir und diesem entthronten König der Sünde. Sie herrscht nicht mehr. Das Kreuz ist zwischen dir und der Welt. Paulus sagt, ich halte mich der Welt für gekreuzigt. Oder ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist für dich gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Galater 6, Vers 14. Die Sünde herrscht nicht mehr. Und auch der Satan hat eine neue Identität bekommen. Verlierer. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, sagt Paulus im Römer 6. Die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Jemand anderes ist jetzt der Herr. Jemand anderes ist dieser Kyrios. Es ist der Herr Jesus Christus. Und nun gilt es, das auch zu leben. Und das ist spannend. Da werden wir uns, wie gesagt, jetzt hier in diesem Predigten mit beschäftigen. Und im September starten wir diesen Beta-Kurs. In diesem Beta-Kurs soll es genau auch darum gehen, wie lebe ich eigentlich mit Jesus Christus als meinem Herrn? Viele kennen, glaube ich, Jesus Christus als ihren Retter. Und es ist schwierig, da stehen zu bleiben, weil du dann nie zum vollen Evangelium kommst. Wie geht es also wirklich auch, Jesus Christus nicht nur als Retter, sondern als Herrn in deinem Leben zu haben und in dieser neuen Identität zu leben? Herzliche Einladung, sich da anzumelden. Wenn ihr dabei sein wollt, das kann man schon über die Homepage machen. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir eine Offenbarung bekommen über dieses volle Evangelium und diese volle gute Nachricht. Und ich befürchte, dass wir oft irgendwie nur ein halbes Evangelium kennen. Und dieses halbe Evangelium ist dann keine gute Nachricht, das ist das Problem. Es ist im Gegenteil eigentlich sogar eine schlechte Nachricht. Möchte ich kurz erklären. Wenn ich weiß, Gott vergibt mir die Schuld, aber wenn ich dann dabei stehen bleibe, dann dreht sich mein Christsein genau darum. Dann werde ich immer auf der Suche sein nach der Schuld in meinem Leben. Ich werde immer schauen, wo etwas nicht klappt, aber ich werde nie die Kraft haben, das, was da nicht gut funktioniert, nicht mehr zu tun, anders zu tun. Also ich erkenne viel deutlicher, was das Problem ist, aber ich habe nicht die Kraft, dieses Problem zu lösen. Außer, dass ich immer wieder zum Kreuz gehe und sage, Jesus, vergib mir das. Und beim nächsten Mal sieht es ganz genauso aus. Das ist super, super frustrierend. Und Vergebung der Sünden, das ist, fand ich nochmal spannend zu lesen, Vergebung der Sünden ist nichts typisch Christliches. Es gibt Vergebung der Sünden und Eintritt in den Himmel gibt es in ganz vielen Religionen. Es gibt es im Islam, es gibt es im Hinduismus. Ja, Hinduismus, ja. Im Evangelium geht es nicht um diese Eintrittskarte in den Himmel. Gott hat eben nicht nur etwas für dich getan, sondern Gott hat etwas in dir getan. Er gestaltet dich um, zurück in sein Ebenbild. Das ist die gute Nachricht. Du bist keine veränderte Raupe, sondern du bist ein Schmetterling. Wesensveränderung, das ist das, was die frohe Botschaft ausmacht. Kind Gottes. Und Kind Gottes, ich glaube, ich habe das häufig auch so irgendwie genannt und gesagt, ja, ich bin ein Kind Gottes, so als ob das so ein Etikett wäre auf mir drauf. Aber Kind Gottes ist nicht ein Etikett auf dir. Kind Gottes ist dein Wesen, wenn du in Christus bist. Es ist ein Unterschied. Und ich bete darum, dass ich das immer mehr begreife und dass wir verstehen, was das Evangelium wirklich ist. Okay, ich glaube, so viel für heute. Ende gut, alles gut? Jein. Denn das ist die Grundlage. Aber, und man kann sagen, ja, es ist alles passiert, was notwendig war. Aber dann kommen ja jetzt noch die 40 Jahre Wüste. Und das ist, fürchte ich, auch das, was viele Christen erleben, dass nach der Bekehrung erstmal irgendwie eine Zeit der Wüste ist und man irgendwie nicht versteht, wie man da rauskommen soll. Gott sagt, bleib nicht 40 Jahre da drin. Ich bin jetzt 41 Jahre. Und ich beginne so langsam zu verstehen. Ja, und freue mich darüber. Ja. Nächste Woche werden wir dort weitermachen. Und vielleicht kaust du diese Woche nochmal die Grundlage. Liest es nochmal in 2. Mose oder hörst du es einfach nochmal an hier. Verdau das. Verdau das auch innerlich. Und Gott schenkt dir Offenbarung zu dem, was am Kreuz passiert ist. Sein stellvertretender Tod am Kreuz. Und er schenkt dir Erkenntnis über diese neue Identität, die du hast. In Christus sein.